Ein dramatischer Unfall, ein komplett anderes Leben, eine schwere Untreue. Wir sprechen heute über einen Prozess, der sehr emotional war und der auch zeigt, wie Vertrauen ausgenutzt werden kann. Auch das ist leider Alltag im Gericht und über diesen Alltag sprechen wir in unserem Podcast Angeklagt alle 2 Wochen montags in einer neuen Folge. Zu hören in der App der ARD Audiothek und jetzt geht's los.
ARD.
Und diesen emotionalen Fall samt Urteil hat MDR Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann wie immer für uns beobachtet. Hi Conny.
Hallo Olli.
Bevor wir in den Gerichtssaal reingehen, lass uns erstmal erzählen, was passiert ist. Also die Vorgeschichte. Lass uns mal auf die genauer gucken.
Eine Mutter und 3 Kinder, kleinere Kinder, werden bei einem Unfall schwerst verletzt. Wirklich schwerst verletzt, unschuldig. Alle liegen im Krankenhaus. Am schlimmsten trifft es die älteste Tochter. Also ich habe Bilder von den Verletzungen gesehen. Olli, das ist so unglaublich, das ist so furchtbar. Da ist kein Knochen mehr ganz gewesen. Es war ein Kleinwagen, der war völlig zerstört. Natürlich, wenn die Feuerwehr die Leute rausgeschnitten hat, sieht das immer noch ein bisschen dramatischer aus. Aber die Verletzung von der Familie, das ist so schlimm anzusehen. Da kann man sich vorstellen, wie das wehgetan hat. Da sind heute noch Narben davon zurückgeblieben. Und am tragischsten ist der Fall der heute 19-jährigen Tochter. Die ist nämlich ein Pflegefall. Die ist also auch, hat auch das Hirnschaden davon getragen. Und ich habe ein Bild gesehen, wie sie im Rollstuhl sitzt, wie ihre Mutter sich ganz liebevoll um sie kümmert. Und wie gesagt, die Tochter ist ein Pflegefall. Die Familie hat natürlich auch psychisch Schaden genommen von diesem Unfall. Das ist ja völlig klar. Das Leben ist ein völlig anderes. Und jetzt muss ich dazu sagen, dann haben sie eine Anwältin beauftragt und von dem Geld, was die Versicherung überwiesen hat, ist nur ganz wenig bei der Familie angekommen. Die Mutter hat es im Zeugenstand erzählt, sie war nämlich mit der Anwältin befreundet und die ist zu ihr ins Krankenhaus gekommen und hat sie Vollmachten unterschreiben lassen und hat gesagt, ich kümmere mich um alles. Weil die Familie tatsächlich unschuldig war, die ist auf die Hauptstraße eingebogen und ist übersehen worden. Also es geht nicht um den Unfallverursacher. Wir reden hier nicht von fahrlässiger Körperverletzung, sondern wir reden von gewerbsmäßiger Untreue, weil die Anwältin damit beauftragt, der Familie alles abzunehmen, weil die ja genug Schmerz, Leid, Trouble hat. Diese Anwältin hat den Großteil des Geldes behalten, den die Versicherung bezahlt hat. 440.000 Euro hat die Versicherung überwiesen, zum Beispiel für einen behindertengerechten Umbau, für Schmerzensgeld natürlich, für Behandlungen, weil alles zahlt die Krankenkasse auch nicht. Da komme ich im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurück. Ich sag's mal gleich, obwohl die große Tochter ja wirklich ein Pflegefall ist, geht die Mutter noch nebenbei arbeiten. Ich sage jetzt bewusst nebenbei, um Windeln und zusätzliche Therapien für ihre Tochter bezahlen zu können. Das will ich jetzt gleich mal vorausschicken, bevor wir jetzt in den Gerichtssaal gehen. Also wir haben in dem Fall mal, ich habe die Möglichkeit, mal die Opferperspektive zu schildern. Und die ist wirklich tragisch. Die Mutter hat dann im Zeugenstand ausgesagt, aber das kommt ja immer erst später.
Ja, das kommt später und wir wollen später genauer darauf eingehen. Jetzt erzählen wir aber erstmal, welche Vorwürfe im Raum stehen.
Auf der Anklagebank sitzt also eine Anwältin, Ende 40, versteckt sich sozusagen richtig hinter den Ordnern, die da stehen. Sie kommt aus der Freiheit, logischerweise. Auf der anderen Seite sitzt eine Staatsanwältin und also es geht los mit Anklageverlesung. Das Gericht ist besetzt mit 3 Berufsrichtern, 2 Schöffen, die werden vereidigt. Wir haben immer noch eine neue Schöffenperiode. Und dann liest die Staatsanwältin vor. Und ich will jetzt mal sagen, wir haben hier 24 Fälle angeklagt der gewerbsmäßigen Untreue. So viele sind im Endeffekt nicht rausgekommen. Es wird nachher juristisch wieder kompliziert wegen einer Vorverurteilung dieser Anwältin, wegen genau solcher Sachen. Sie hatte schon mal eine Mandantin, die viel Geld gekriegt hat, für die sie tätig war. Und auch der hat sie das Geld nicht rechtzeitig beziehungsweise nicht vollständig überwiesen. Deswegen war sie schon mal verurteilt. Deswegen wird es nachher ein bisschen kompliziert bei der Strafenbildung. Und wir haben hier 24 Fälle angeklagt, weil die Versicherung zahlt ja nicht einmal, sondern die überweist immer ein bisschen was. Die überweist Fahrtkosten, die überweist Schmerzensgeld für den, die überweist Umbaukosten. Und alle diese Fälle sind aufgelistet in der Anklage. Das geht, ich meine, 20 los und endet 22. Und in der Anklage heißt es, es ist, also ich mache es jetzt mal kurz, das ist nachher aufgedröselt worden, die Familie hat 100.000 Euro insgesamt gekriegt. Aber das auch erst auf einen extremen Druck, auch das will ich gleich erklären. Und also 440.000 Euro sind überwiesen worden. Und immer wenn die Familie bei der Anwältin nachgefragt hat, hat die gesagt, also in der Anklage heißt es, sie hat sie vertröstet, sie hat sich verleugnen lassen, sie hat gelogen, sie hat verschwiegen, sie hat erzählt, es wären noch Gutachten nötig, es wäre auf eine falsche Bank überwiesen worden. Und den konkreten Zustand, nämlich ihre eigene schlechte wirtschaftliche und angespannte Situation, die hat sie verschwiegen.
Also die Anwältin hat die Kohle von der Versicherung kassiert. Aber erzähl mal, wie ist denn das überhaupt rausgekommen?
Also irgendwann hat die, meine ich, dann doch jemand bei der Versicherung angerufen und mitgekriegt, was da überwiesen worden ist. Und dann hat die Mutter ihre Freundin, die Anwältin, also sie hat im Zeugenstand gesagt, wir waren befreundet. Die Kinder, wir haben zusammen Geburtstag gefeiert. Also ich finde es umso schlimmer finde ich diesen Vertrauensbruch. Und die hat dann gesagt, jetzt zeige ich dich an. Wir fahren jetzt zur Polizei, ich zeig dich an. Und dann hat die Anwältin der Mutter zufolge gesagt, dann sehe ich meine Kinder nie wieder. Dann hat die Mutter erzählt, dass sie, also das jetzt alles wieder im Zeugenstand, aber es gehört ja dazu, so ist das Verfahren in Gang gekommen. Sie hat gesagt, ich bin bei der Polizei, wir sind auf dem Polizeiparkplatz gefahren, da stand die Anwältin auf dem Parkplatz, hat die Beifahrertür aufgemacht und hat gesagt, lass uns noch mal reden. Dann sind sie in ein nahes Café und dann hat sie ihr 50.000 Euro gegeben und hat gesagt, du kriegst auch das andere. Das hat sie halt nicht bekommen. Also das muss ich mir mal vorstellen, ja, auf den Druck der Anzeige gibt's sozusagen das erste Geld, es gab nur ein paar tausend Euro bis dahin, gibt's den ersten großen, größeren Betrag und sie hat aber dann trotzdem Anzeige erstattet, weil es ist dann nichts mehr gekommen.
Aber erstmal davon hat sie wieder davon abgesehen.
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr so. Ich glaube, danach sind die erstmal nach Hause gefahren, aber sie hat die Anzeige dann erstattet. Weil die Familie braucht Geld.
Ja, na klar.
Die Familie braucht Geld. Also die Mutter hat das im Zeugenstand auch geschildert, hab ja schon gesagt, sie geht arbeiten, damit das irgendwie gehandelt wird. So, jetzt gehen wir zurück in den Gerichtssaal. Anzeige erstattet, ermittelt. Anklage.
Anklage und jetzt im Gericht. Wir hören gleich, was denn die Angeklagte selbst dazu sagt und was mit dem Geld jetzt ist.
Die Anwältin hat dann selber auch alles zugegeben. Nicht nur bei der Polizei, sondern da gibt es auch sowas wie eine richterliche Vernehmung. Das darfst du dann nämlich verlesen. Das ist ein Beweismittel. Also ich sage jetzt mal, bestreiten, leugnen hätte nicht viel Sinn gemacht. Das hat der Vorsitzende auch gleich so eingeführt, dass ihr das so leid tat und dass sie, also ihre Familie wusste auch nicht, wie schlecht es um ihre Finanzen steht und das Ganze hätte angefangen, weil sich ein Kompagnon von ihr getrennt hätte. So sei sie in die finanzielle Bredouille gekommen. Also so viel Geld, ich, keine Ahnung. Also es ist nachweisbar, dass sie immer gleich einen Gerichtsvollzieher bezahlt hat, wenn irgendwie Geld gekommen ist. Das Geld ist komplett weg, komplett. Sie hat für meine ganz persönliche Einschätzung sehr viel von sich geredet, die Anwältin. Wie schlimm das für sie ist, wie schlimm das für ihre Familie ist, für ihre Kinder, dass sie sich schämt. Sie hat also, das ist mein persönlicher Eindruck, sie hat sich selber sehr bedauert.
Und hat das aber ausführlich dann so erzählt?
Schon sehr ausführlich, wie das gekommen ist und wie das war. Dem müssen ja auch ein paar Fälle einzeln durchgehen. Es gab dann rechtlich noch, dass man sagt, also den Fall, das ist jetzt kein Einzelfall, dann nehmen wir mal drei Zahlungen nur zu einem Fall zusammen und so. Das ist alles in dem Zusammenhang auch noch besprochen worden. Aber ja, also es war schon... Ja, es war sehr persönlich, es war sehr, sehr persönlich, was sie gesagt hat, und das meine ich auch. Persönlich, was ihre Situation betrifft.
Ja, und die Kohle ist weg, hast du
die
ja schon
Kohle
gesagt.
Die Kohle ist weg. Da gab's noch so eine Geschichte, dass der Anwalt gesagt hat, sie geht arbeiten irgendwo bei einer Firma. Ihre Anwaltszulassung hat sie 22 schon zurückgegeben. Da ist die Anzeige erstattet worden. Da hat sie die Zulassung sofort zurückgegeben und sie ist 20 schon mal zu 8 Monaten auf Bewährung verurteilt worden, weil sie auch Geld von einer Mandantin, für die sie eine Erbschaftsgeschichte mit einem Haus geregelt hat, das waren auch fast 50.000 Euro, die da nicht rechtzeitig überwiesen worden sind. Also das dass es da an ihre Zulassung geht, das ist ja offenbar klar gewesen. Deswegen hat sie die zurückgegeben.
Und dass sie die überhaupt noch hatte, ist ja
überrascht mich gerade ein bisschen. Ich glaube, dieses Urteil ist tatsächlich auch erst später rechtskräftig geworden. Mhm. Aber das sind Fälle aus dem Jahr 2015. Also das zieht sich halt alles immer so hin. Ich will auch gleich sagen, das ist total üblich, wenn ich einen Anwalt beauftrage, meine Forderungen geltend zu machen, geht das Geld auf sein Konto, weil er muss gucken, ist die Forderung denn beglichen, ist alles drin, was ich gefordert habe. Gerade hier in diesem Fall, da hat sie ja Schmerzensgeld, Zahlungen für Fahrten, für Hilfsmittel und sowas. Da musst du ja als Anwalt gucken, das habe ich für diese Kategorie geltend gemacht, was ist dafür gekommen. Das ist ganz üblich, dass das auf dem Geld des Anwaltes geht. Und es ist auch üblich, dass dieses Geld an die Mandanten ausgekehrt wird. Ich bleibe dabei, wir reden von absoluten Ausnahmefällen.
Vielleicht aber doch nochmal ganz kurz zu dieser Werdegang. Also die Mutter beauftragt die Anwältin hat eine Vollmacht und geht dann zur Versicherung.
Also das läuft alles schriftlich, aber...
So.
Ja. Ja. Ja, genau. Aber und es so ist absolut eigentlich üblich, das geht dann aufs Mandantenkonto. Da ist dann auch sozusagen das Honorar, weil da verdienst du, Entschuldigung, ich sag das jetzt mal so, du verdienst eine Schweinekohle bei so einem Streitwert, so heißt das ja. Ja, also wenn ich, je höher die Forderung ist, die ich geltend mache, desto höher ist mein Anwalt als Honorar, weil ich ja, also danach wird man halt bezahlt, so steht es in der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt.
Klingt auf jeden Fall kompliziert, dann könnte es richtig sein. Nein, wird schon richtig. Ist schon richtig. Und das, also, dann hat sie das Geld einbehalten.
Ja.
Hat ausgesagt, hat sich entschuldigt, davon kann man sich nichts kaufen. Und
ja, wie gesagt, jetzt will ich noch sagen, sie arbeitet und um irgendwie was wieder gut zu machen, daraufhin hat der Vorsitzende gesagt, ja, aber das ist ja genau die Pfändungsfreigrenze. Mehr verdienen sie ja nicht. Warum verdienen sie denn nicht mehr? Warum arbeiten sie denn nicht mehr? Naja, sie wollte ja jetzt erst das Verfahren abwarten, sie weiß ja nicht, wie das ausgeht und so, hat sie da gesagt. Und dann hat der Anwalt noch gesagt, sie zahlt ja im Monat jetzt 497 Euro monatlich, zahlt sie ja zurzeit. Und dann musste die Anwältin einräumen, nee, sie zahlt das noch nicht. Also das ist irgendwie, für mich klang das alles, ja, nach Überforderung auf jeden Fall. Aber das ist zumindest diese Nummer, den Anwalt sagen zu lassen, da gibt es ja eine Vereinbarung und das läuft. Und dann zu sagen, auf die Frage des Richters, wie oft ist denn das Geld schon geflossen? Ja, noch gar nicht. Also, das ist natürlich auch, also mal abgesehen davon, dass diese Familie dieses Geld braucht. Ich habe die erlebt. Ich habe solche Hochachtung vor der Frau und ihrem Partner. Ich habe solche Hochachtung, wie die das wuppen, wie die damit umgehen. Ja, die hat geheult, die Mutter. Das darf sie auch, aber die gibt nicht auf. Die kämpft.
Ja, ich habe es gesagt, ein emotionaler Fall. Und die Mutter, die haben wir auch schon öfter anklingen lassen. Und wir sprechen gleich nochmal ausführlich über ihre Aussage im Gerichtssaal.
Sie ist natürlich zum Zustand der Kinder gefragt worden. Ich habe sie dann auch nochmal gefragt. Also, wie gesagt, die große Tochter ist ein Pflegefall. Der mittlere hat zu tun mit der Gesamtsituation wirklich sehr. Also die Mutter hat wirklich wirklich geweint, aber man hat ihr auch angemerkt, wie fassungslos und wie enttäuscht und auch wie sauer, wütend. Ich weiß nicht, welches Wort ich da nehmen soll, weil sie war überhaupt nicht aggressiv, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich in so einer Situation wäre, wenn ich im Zeugenstand säße, da sitzt eine Freundin von mir, die mich so betrogen hat,
ja,
auch wenn es hier Untreue ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre nicht so, ich wäre vielleicht aggressiver, ganz ehrlich. Das war die gar nicht. Die hat ganz sachlich geschildert, wie es ihr geht. Sie hat dann noch ihre Narben gezeigt. Also sie selber ist auch gezeichnet. Sie kriegt ihren einen Arm nicht mehr richtig gerade. Und wie schwer das, also ich glaube, sie hat noch nicht mal gesagt, dass das Leben schwer ist, sondern sie hat einfach beschrieben, wie das ist und wie sehr sie dieses Geld brauchen würden. Sie haben eine unglaubliche Unterstützung von Freunden, von Verwandten vom Ort. Eine regionale Zeitung hat da eine große Spendenaktion, zu einer großen Spendenaktion aufgerufen, als klar war, das Geld ist weg. Da haben also Firmen die Wohnung rollstuhlgerecht umgebaut. Da ist tatsächlich viel passiert, richtig viel passiert an Solidarität, an Nachbarschaftshilfe, an Menschen, die sich, fremde Menschen haben sich gekümmert, weil zum Unglück dieses Unfalls jetzt auch noch das Unglück mit dem fehlenden Geld kommt.
Weil man kann sich das ja, natürlich, man kann sich das nicht vorstellen, wie da so ein Alltag abläuft, aber jeder, der ja eine Person hat, die gepflegt werden muss, weiß ja, es müssen Hilfsmittel bezahlt werden, Windeln hast du ja schon angesprochen und nicht alles zahlt die Krankenkasse.
Nein, natürlich nicht. Und vor allen Dingen musst du ja auch damit klarkommen. Du hast Pläne für deine Kinder. Du willst, dass es denen gut geht. Und dann passiert sowas. Da musst du ja schon damit klarkommen. Und deswegen, ich nehme mal zurück das Unglück, dass das Geld weg ist. Es ist kein Unglück. Es ist wirklich eine schwere Straftat der Anwältin.
Waren denn noch weitere Zeugen bzw. Angehörige für den Zeugenstand geladen? Oder?
Nein. Dadurch, dass das Geständnis abgelegt, also dass die Anwältin geständig war, hättest du ja eigentlich gar keine Zeugen gebraucht, sag jetzt mal juristisch, aber der Richter hat die natürlich nochmal gehört, um, meine ich, auch nochmal klar zu machen, was das angerichtet hat.
Ja.
Was das angerichtet hat, das ist so schlimm. Und der Fall ist auch noch nicht zu Ende. Die Anwältin hat 600.000 Euro geltend gemacht. Wie gesagt, 440.000 sind geflossen von der Versicherung.
Die Anwältin
der Mutter?
Die Staatsanwaltschaft?
Von der Mutter.
Ah,
die Nebenklage. Der Versicherung, nein.
Nee.
Die Anwältin der Mutter hat der Versicherung gegenüber 600.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz und was so alles kommt geltend gemacht. Und jetzt hat die Familie einen neuen Anwalt, der den Fall jetzt zu Ende bringt. Also das ist noch lange nicht zu Ende. Da muss man davon ausgehen, dass es vielleicht noch zu einem Prozess kommt oder so.
Das Thema Geld spielt natürlich eine Rolle, einfach weil es die Familie dringend braucht. Die Frage ist ja, bekommt die Familie jetzt das Geld?
Wenn irgendjemand an einen Anwalt bezahlt, der das Geld für einen Mandanten haben will und eine Vollmacht vorgelegt hat, dann muss der nicht nochmal bezahlen, weil der Anwalt das Geld woanders unterbringt. Das ist also völlig klar. Also, dass die Versicherung nochmal zahlt, da müssen wir nicht drüber reden.
Nee.
Das ist
Du hast noch gesagt, dass die Mutter noch nebenbei arbeiten geht. Das ist ja auch, stelle ich mir auch Wahnsinn vor.
Weil die Familie das braucht.
Ja.
Die braucht jeden Cent. Ich bewundere die so, ich bewundere die so, weil die auf mich so ein, bei aller Tragik und bei allen Tränen einen so starken Eindruck machen, einen so organisierten Eindruck. Die sind für die Kinder da, das finde ich, kriege ich gleich Gänsehaut, aber das finde ich ganz, ganz großartig, dass die ja nicht in so ein, also aus meiner Sicht nicht in so ein tiefes Loch gefallen sind, sondern dass die sich kümmern und machen, was möglich ist, also wirklich.
Und die leben alle in einem Haushalt eigentlich?
Ja, da ist also eine Wohnung. Ach so, die wollten ein Haus kaufen. Von dem Geld der Versicherung wollten die ein Haus kaufen. Und das, da hätten sie ja keine Mieten mehr zahlen müssen. Und dann hat die Mutter im Zeugenstand noch erzählt, da war die Anwältin dabei. Das hat die gewusst. Die war mit bei der Besichtigung. Die hat sich da mit drum gekümmert und so. Ja, und als dann das Geld fließen sollte, hieß es, es ist kein Geld da. Es wäre wohl schon da gewesen, aber es war tatsächlich nicht mehr da, weil es die Anwältin für ihre Zwecke ausgegeben hat.
Ich habe es gesagt, wir haben ein Urteil mit dabei, ist ein bisschen kompliziert und es sorgt teilweise auch für Kontroversen. Und da sprechen wir jetzt drüber.
Wir haben es ja jetzt ein bisschen, also wir haben es durch dieses Urteil, was dazwischen gekommen ist, die 8 Monate auf Bewährung wegen der Untreue. Das hat es alles ein bisschen kompliziert gemacht. Das haben wir ja auch schon öfter erklärt. Wenn es eine Reihe von Straftaten gibt und mitten in dieser Reihe wird irgendein Urteil rechtskräftig, das kann was völlig anderes sein. Das kann Fahren ohne Führerschein sein oder so. In dem Fall ist es zufällig dasselbe Delikt. Dann muss man alle Straftaten, die bis zur Rechtskraft dieses Urteils begangen worden sind, die muss man mit diesem Urteil zusammenfassen und dann muss man ein zweites Urteil machen, nämlich mit allem, was ab Rechtskraft dieses Urteils nochmal angefallen ist. Das ist in diesem Fall erfolgt und deshalb hat es 2 Strafen gegeben. Eine etwas über 2 Jahre, eine etwas über 3 Jahre, das sind diese 8 Monate aufgegangen. Diese 8 Monate zur Bewährung, die sind damit drin. Und wir sind jetzt bei einer, ich nenne es Gesamtstrafe, auch wenn es das nicht ist. Es wird nämlich addiert in dem Fall, weil es 2 isolierte Strafen sind, bei 5,5 Jahren, die hinten rausgekommen sind. 5,5 Jahre soll diese Anwältin ins Gefängnis gehen.
Klingt jetzt irgendwie aus meiner Sicht, oder du hast ja auch viele Reaktionen darauf bekommen, ja. 5,5 Jahre, ist das so viel?
Ja.
Und da sagst du aber klar.
Ja, wir hatten zuvor den schweren Unfall mit 5 Toten, hat es 4 Jahre gegeben. Und ich habe so viele Reaktionen gekriegt, wie so jemand, der einen tödlichen Unfall verursacht, 4 Jahre kriegt und eine Anwältin, die Geld unterschlägt, veruntreut, 5,5. Und dazu sage ich nochmal, wir haben in Deutschland halt kein, so schlimm das klingt, Erfolgsstrafrecht. Also man guckt nicht, was ist hinten rausgekommen, sondern welche Schuld hat jemand auf sich geladen. Dieser Unfall ist eine Tat mit schrecklichen Folgen. Und diese gewerbsmäßige Untreue, da kommt noch gewerbsmäßig dazu. Sie hat ihren Job weitergemacht, um an das Geld zu kommen. Und das sind 20 Taten ungefähr, alles in allem. Das ist also, es sind mehr Taten. Und jede einzelne Tat kriegt ja eine Strafe. Und dann wird das, und dann ist sie vorbestraft gewesen.
Ja.
Weil bei den Taten, die dann folgen und das Urteil ist rechtskräftig, dann war sie vorbestraft. Das kommt natürlich unglaublich strafschärfend dazu. Und dann, sorry, als Anwalt hast du eine Garantenpflicht. Und gerade in dem Fall, bei dieser Geschichte, bei dieser tragischen Geschichte, die sie ja mitbekommen hat.
Die das hat, ist ja, ja noch
sie
das nächste.
Sie ja mitbekommen. Es ist ja nicht so, dass sie weit weg war von ihrer Mandantin, wie das ja in den allermeisten Fällen wahrscheinlich der Fall ist. Ich kenne Anwälte, die machen nichts aus der Familie, weil sie sagen, da ist man befangen, da ist man viel zu persönlich dabei, da macht man Fehler. Aber sie hat das hier genau mitgekriegt und sie hat also aus meiner Sicht das Unglück gesehen, das Drama gesehen, die Tragik gesehen und trotzdem hat sie das Geld für sich behalten.
Das ist wahrscheinlich nochmal das andere, diese moralische Schuld, auf die du ja abzielst, sage ich jetzt
naja,
mal.
Naja, Moral, ich weiß ja, also bei Gericht gibt es keine moralische
genau.
Schuld, da gibt es nur justiziable
genau.
Strafe,
das wollte ich nochmal,
strafrechtliche
noch mal so
Schuld. Aber natürlich, natürlich sind die Folgen einer Tat, die Folgen werden berücksichtigt bei der Strafhöhe. Sie bestimmen sie nicht, aber sie fließen mit ein.
Und gerade eben auch in dem, dass sie alles so nah mitbekommen hat und vielleicht nochmal dieses, dass es dann bewusst gemacht wurde, spielt dann vielleicht auch nochmal so
ja,
mit rein.
Ja, und ich will gleich noch was sagen. Die Anwältin hat Revision eingelegt gegen dieses Urteil.
Mhm.
Das macht aus meiner Sicht Sinn, wieder meine ganz persönliche Sicht, weil damit zögert sie, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es für sowas Bewährung gibt. Ja, dass das, wenn das der BGH aufheben würde, diese beiden Urteile, dann würde ja neu verhandelt, dann wäre wieder mehr Zeit ins Land gegangen. Aber trotzdem, wir wissen, das ist auf jeden Fall wieder strafmildernd, je länger das zurückliegt. Aber ich meine, bei dem Vorgehen kann man mit Bewährung nicht unbedingt rechnen. Aber je später sie ihre Strafe antritt, desto besser ist es natürlich auch für ihre Kinder, weil die dann auch schon wieder ein bisschen älter sind. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung.
Revision, da wird dann auf Verfahrensfehler geguckt.
Genau, beim BGH auf Verfahrensfehler geguckt und das dauert so 1,5 bis 2 Jahre im Moment so ungefähr, bis was wiederkommt.
Ja, puh, einmal durchatmen. Für diese Folge sind wir fertig und es zeigt auch, dass Vertrauen unter Freunden ausgenutzt werden kann und welche schlimmen und tragischen Folgen das haben kann und welche Geschichten im Gerichtssaal verhandelt werden. Genau darüber sprechen wir alle 2 Wochen montags eine neue Folge von uns zu hören in der App der ARD Audiothek. Und genau da finden Sie auch andere spannende Podcasts, auch rund um das Gerichtswesen. Einfach mal in der Rubrik True Crime vorbeischauen. Reinhören lohnt sich und ich sage Conny vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.